Resonanzraum Berlin. Ein Podcast des Gasthörerprogramms BANA der TU Berlin.
Herzlich willkommen im Resonanzraum Berlin zum Thema Regenwassermanagement. Ich bin Doris und begrüße ganz herzlich Marion und Ralf. In der letzten Episode haben wir uns ganz allgemein mit dem Thema Schwammstadt beschäftigt. Heute wollen wir uns einmal anschauen, wie es konkret in Berlin damit aussieht. Wir haben bereits betont, dass sich der Umgang mit Regenwasser in den letzten Jahren durch den Klimawandel erheblich verändert hat. Besonders die Versiegelung von Flächen und das Ableiten von Regenwasser in Kanäle und Flüsse sind die Ursachen dafür. Daher haben das Land Berlin und die Berliner Wasserbetriebe im Mai 2018 gemeinsam die Berliner Regenwasseragentur gegründet. Sie ist bei den Berliner Wasserbetrieben angesiedelt und unterstützt die Berliner Verwaltung, Planer und Bürger bei der Umsetzung von dezentralen Lösungen in der Regenwasserbewirtschaftung. Marion wird uns später mehr dazu erzählen. Hier möchte ich noch einmal ausdrücklich betonen, dass sich hinter dem Begriff Schwammstadt im Wesentlichen das Regenwassermanagement verbirgt. Wichtig ist auch zu wissen, dass eine Schwammstadt aus einzelnen Projekten besteht, die jeweils unterschiedlich gestaltet sein können. Wir werden im Laufe der Sendung auf ausgewählte Beispiele zurückkommen. Jetzt aber wird uns erstmal Ralf von seinen Recherchen berichten.
Ja, die dicht besiedelte Bundesrepublik hat 82 Großstädte. Schwammstadtorientierte Konzepte entscheiden mit darüber, wie und ob es sich in der Zukunft leben lässt. Unwetter und hohe Temperaturen werden auch hierher kommen, egal ob die Deutschen vorbereitet sind oder nicht. Remscheid im Bergischen Land hat immerhin eine fast 100%ige Klimascheckliste für alle Baumaßnahmen. Mannheim besitzt einen Hitzeaktionsplan. Hamm hat Patenschaften eingeführt, damit Anwohner die Bäume in ihren Straßen wässern. Hamburg will 70% der Dächer von Neubauten und sanierbaren Altbauten bepflanzen. Und das zugepflasterte München bemüht sich um insektenfreundliche Pflanzen am Wegesrand, um zugängliche Brunnen und um bislang noch unbebaute Ackerflächen. Ein ganzer Blumenstrauß an Projekten oder Aktivitäten also. Und in Berlin, was neben Hamburg die Vorreiterstadt ist, hat sich der Ehrgeiz eingestellt, die Stadt in eine Schwammstadt zu verwandeln. De facto ist heute aber der Unterschied zwischen dem versiegelten Neukölln und dem Villenviertel Grunewald zunächst noch enorm. 2018 hat die Regenwende in Berlin begonnen. Seitdem wird die dezentrale Regenwasserbewirtschaftung gefordert und gefördert. Das größte Problem ist dabei jeweils die extreme Versiegelung, nicht nur in Berlin. Das kostbare Regenwasser kann nicht ausreichend in den Boden gelangen und fließt stattdessen über die Kanalisation ab und verursacht ab und an Überflutungen. Fließt zu viel Regenwasser in die Abwässerkanäle, laufen diese voll. Dann läuft mit dem Abwasser vermischtes Regenwasser auf die Straßen und sammelt sich in Senken wie Unterführungen. Um den Druck in den Kanälen dann zu reduzieren, wird der Kanal in solchen Situationen notentwässert. Dadurch fließt ein Gemisch aus Regenwasser und Abwasser, dies ist das Problem, in die Oberflächengewässer und richtet dort enormen Schaden an. Gewässer kippen, Fische sterben, Sauerstoff wird aufgezehrt. Dieses Szenario kommt relativ häufig vor. In Berlin spielt es sich etwa 30 Tage pro Jahr ab. Also reden wir nicht zu Unrecht über Berlin und den Schwammstadt-Ansatz. Es gibt ja viele gute Ansätze und eine besondere Rolle hat da sicher die Regenwasseragentur. Marion, erzähl da bitte mal.
In grauer Vorzeit versickerte das Wasser am Anfallort. Das ist der natürliche Wasserkreislauf. Berlin erhielt seine erste Kanalisation 1873 und damit begann das Ableiten von Regenwasser von Dächern über den Rinnstein. Die Stadtentwicklung in den Gründerjahren war vor allem von ökonomischen Erwägungen bestimmt. Ohne Berücksichtigung landschaftlicher Besonderheiten wurden alle Flächen, deren Baugrund dies zuließ, bebaut. Die Stadt wucherte in die Landschaft hinein. Heute ist die Stadt hochgradig versiegelt und das Regenwasser kann kaum noch am natürlichen Wasserkreislauf teilnehmen. Die Koalitionsvereinbarung des Berliner Senats für die Legislaturperiode 2016 bis 2021 enthielt das politische Bekenntnis, in Berlin Maßnahmen der dezentralen Regenwasserbewirtschaftung zu entwickeln und umzusetzen. Das Berliner Abgeordnetenhaus erteilte dem Senat daraufhin 2017 den Auftrag, mit den Berliner Wasserbetrieben eine Vereinbarung zur Schaffung einer Berliner Regenwasseragentur abzuschließen. Wie schon gehört, wurde diese im Mai 2018 gegründet. Wer in Berlin Regenwasser als Ressource nutzen möchte, ist bei der Regenwasseragentur richtig. Nicht nur Verwaltung, Wohnungsunternehmen oder Eigentümer von Immobilien, sondern auch Planende oder Bürger und Bürgerinnen werden über mögliche Maßnahmen informiert. Hier kann darüber hinaus auch Hilfe bei Planung und Umsetzung von Maßnahmen gegeben werden. Zurzeit informiert die Regenwasseragentur über 9 verschiedene Fördermöglichkeiten. Zum Beispiel enthält das Berliner Programm für nachhaltige Entwicklung, BENE 2 genannt, im Zeitraum von 2021 bis 2027 Maßnahmen für ein energieeffizientes, klimafreundliches, grünes, gesundes und mobiles Berlin. Diese Förderung durch das Land Berlin erfolgt mit Unterstützung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, EFRE genannt. Durch projektbezogene Zuwendungen und nicht rückzahlbare Zuschüsse. Welche Fördermöglichkeiten für den Einzelnen passen, klärt man am besten im Gespräch mit der Regenwasseragentur. Zu finden ist diese im Internet oder bei den Berliner Wasserbetrieben. In Berlin sind schon interessante Maßnahmen umgesetzt worden. Aber darüber weiß Doris mehr.
Ja, ich komme jetzt zu den erwähnten Beispielen. Ein sehr prominentes Beispiel ist die Rummelsburger Bucht. Dort wurde in den 1990er Jahren ein Wohngebiet errichtet, in dem heute kein Regenwasser mehr in Kanäle abgeführt wird. Für dieses Entwicklungsgebiet wurde ein umfassendes Konzept zum Regenwassermanagement umgesetzt. Das sieht man aber auf den ersten Blick überhaupt nicht. Es wurden Versickerungsbauwerke im halböffentlichen und im öffentlichen Raum entwickelt. Durch Löcher in den Plattenbelägen gelangt das Regenwasser über Rohre in die Rigolen unterhalb der Hecken auf dem Seitenstreifen. Grünstreifen in der Mitte der Straßen oder zwischen Gehweg und Fahrstreifen sind oft als einfache Mulden angelegt. Der Effekt auf das Wachstum von Bäumen ist ganz eindeutig positiv. Das Management von Regenwasser wurde von Beginn an in der Planung mitgedacht. Aber auch ältere Grünflächen wurden ertüchtigt, um das Wasser der Straße aufnehmen zu können, indem man unterhalb der Bäume behutsam Beete mit eingelassenen Rigolen angelegt hatte. Ein zweiter wichtiger Baustein für den Erfolg sind begrünte Fassaden. Eine dicke Schicht aus Pflanzen speichert das Regenwasser und kühlt die Luft an heißen Tagen herunter. Seit es diese Maßnahmen in der Rummelsburger Bucht gibt, kam es dort zu keiner Überschwemmung mehr. Ein weiteres Beispiel ist ein Neubaugebiet hier in Spandau bei mir direkt um die Ecke, fertiggestellt im Jahr 2021. Das im Bereich aufkommende Niederschlagswasser kann im Gebiet vollständig versickert werden durch Mulden und Tiefbeete. Die Hof- und Wegefläche sind mit versickerungsfähigen Pflastern versehen. Erreicht wurde so ein abflussloses Gebiet und die optimale Ausnutzung der Ressource Regenwasser. Obwohl ich dort regelmäßig durchlaufe und eine Freundin von mir dort wohnt, wusste ich das alles bis gestern nicht. Nachdem ich es nun recherchiert habe, bin ich noch einmal dorthin gegangen und mit den neuen Informationen habe ich tatsächlich die Maßnahmen erkennen können. Aber nicht nur in Neubaugebieten kann das Prinzip Schwammstadt angewendet werden. Von 2021 bis Ende 2023 wurde der Volkspark Jungfernheide in mehreren Bauabschnitten aufwendig saniert. Insbesondere die 3 Hektar große zentrale Wiese hat eine wichtige Funktion als Kaltnutzschneise für die angrenzenden einwohnerstarken Wohngebiete. Diese Eigenschaft war durch die vergangenen Dürrejahre extrem eingeschränkt. Weite Teile der Wiese wiesen erhebliche Trockenschäden auf und Regenwasser konnte nicht mehr abfließen. Für diese Wiese wurde ein mehrstufiges Schwammkonzept erarbeitet. Hier wurden rund 22 Tonnen Pflanzenkohle eingebracht, die sehr porös ist und das Regenwasser bindet. Das Wasser kann jetzt wieder versickern und wird dem Grundwasser zugefügt. Auch die Bepflanzung wurde so angepasst, dass jetzt auf Düngung und Bewässerung komplett verzichtet werden kann. Die Berliner Wasserbetriebe haben bislang ca. 80 Maßnahmen zur Schaffung von Stauraumkanälen, Regenbecken und Schwellenanhebungen an Überläufen umgesetzt. Weitere Projekte reichen von privater Dachbegrünung über Entsiegelung und Begrünung von Schulhöfen bis zur Aufwertung ehemaliger Gewerbegelände wie der Malzfabrik in Schöneberg. Dieses Areal, wir haben es neulich besichtigt, wurde komplett von der Kanalisation abgekoppelt.
Es gibt inzwischen gesetzliche Regelungen, die sich mit dem Schwammstadtthema beschäftigen. In Berlin muss im städtischen Neubau seit 2018 das Regenwasser vor Ort bewirtschaftet werden. Das Berliner Wassergesetz sieht vor, dass Grundstückseigentümerinnen über eine Rechtsverordnung oder über einen Bebauungsplan verpflichtet werden können, Niederschlagswasser zu versickern, zu reinigen, zurückzuhalten oder auch abzuleiten. Eine Ableitung in die Kanalisation wird nur in sehr seltenen begründeten Ausnahmefällen zugestimmt. Zusätzlich gibt es seit dem letzten Jahr eine Bauordnung, die bei einem Neubau mit einer Dachneigung bis zu 10 Grad und einer Größe ab 100 Quadratmetern die Schaffung eines Gründaches vorgibt. Allerdings, mehr als ein Drittel der Stadtfläche Berlins ist zubetoniert mit Straßen, Plätzen und Häusern. Und da jede Menge Neubauprojekte vor 2017, also vor der Regelung, das Regenwasser nicht in die Kanalisation abzugeben, geplant wurden, ist die Bilanz bisher eher ernüchternd. Genaue Zahlen fehlen zwar, aber Experten gehen davon aus, dass immer noch mehr Flächen fair als entsiegelt und mehr Regenrinnen an die Kanalisation angeschlossen als abgekoppelt werden. Das Ziel, pro Jahr jeweils 1% der Innenstadtfläche von der Kanalisation zu nehmen, scheint zunächst damit nicht erreichbar. Am Ende müssen es jedoch 25-30% der Stadtfläche werden, die autark mit Regenwasser arbeiten, bevor das Schwammstadtprinzip für die Gesamtstadt Berlin implementiert ist. Aber alles, was in Berlin neu oder umgebaut wird, stellt wegen der gesetzlichen Regelung ein Gelegenheitsfenster dar, die Prinzipien der Schwammstadt anzuwenden, nach dem Huckepack-Prinzip. Ist eine Straße einmal aufgerissen, können zusätzliche Rinnen zur Versickerung eingebaut oder Mulden bei Straßenbäumen eingeplant werden. Doch, was pragmatisch klingt, ist in der Praxis hochkompliziert, denn die unterschiedlichsten Behörden, und die Betonung liegt auf Behörde, müssen dabei zusammenarbeiten. Straßenbau, Stadtplanung, Grünflächenamt, Wasserwerke. Viele reden mit, das dauert. So gab es lange Zeit Bedenken dagegen, die Umfassung von Bäumen zu Auffangbecken für Regenwasser umzugestalten. Nach vielem Hin und Her, Neufassung von Amts- und Hinweisblättern schien dies nun doch möglich. Im Frühjahr meldete sich dann allerdings die Gartenamtsleiterkonferenz zu Wort, ein Zusammenschluss der kommunalen Grünflächenämter. Bäume seien keine Regenwasserentwässerungsanlagen, zu viel Wasser könne ihnen schaden. Nicht eine Meinung, die ich teile, denn es macht einen riesen Unterschied, ob die Baumscheibe eine Handbreit höher liegt als die Umgebung oder handbreit tiefer. Ein Sommergewitter kann den Boden 2 Meter tief durchfeuchten. Das hilft dem Baum wochenlang. Und im Rest des Jahres müsste auch nicht unbedingt gegossen werden, weil dies allein durch den Höhenunterschied gewährleistet wäre. Beim Thema Kosten, kein unwichtiges Thema, nennt der Vorstandschef der Berliner Wasserbetriebe konkrete Zahlen. Er rechnet vor, dass eine Entsiegelung zwischen 9 und 210 Euro pro Quadratmeter koste. Von anderen werden ebenfalls etwa 60 Euro benannt. Der Bau von unterirdischen Speichern kostet bis zu 13.000 Euro pro Kubikmeter. Die Gesamtkosten für den Umbau Berlins zur Schwammstadt würden sich damit auf mindestens 5 bis 10 Milliarden Euro belaufen. Eine relativ große Spanne. Wichtig zu sagen, Schwammstadtprojekte gab es in Berlin schon weit vor 2018, auch wenn diese dann einen anderen Namen hatten. Zum Beispiel der Potsdamer Platz in Berlin ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür. Dort funktionieren nämlich Dach- und Fassadenbegrünung, Regenwassernutzung, Verdunstungsbeete und künstliche Wasserflächen miteinander. Und das alles schon seit Ende der 90er Jahre. Bereits aus dem Jahr 1998 stammt auch der Beschluss, bis 2025 rund 300.000 Kubikmeter unterirdischen Stauraum für Mischwasser in den Innenbezirken zu schaffen. Und es sieht so aus, als wenn die Berliner Wasserbetriebe dieses Ziel erreichen könnten. Aber zur Rolle der Wasserbetriebe und zu Projekten, Marion, weißt du mehr?
Die Berliner Wasserbetriebe engagieren sich nicht nur in der Regenwasseragentur, sondern, wie wir von dir ja gehört haben, schon auch bei vielen anderen Maßnahmen in der Stadt. So fördern sie zusätzlich seit Anfang 2024 auch die Nutzung von Regenwasser zur Reduzierung des Trinkwasserverbrauchs, da der Grundwasserspiegel sinkt. Und somit auch die Möglichkeit, Grundwasser für die Trinkwasseraufbereitung zu gewinnen. Im Durchschnitt ist der Grundwasserspiegel in den letzten 15 Jahren um etwa 25% gesunken und das ist besorgniserregend, da die Versorgung mit Trinkwasser doch zur Daseinsvorsorge des Menschen gehört. Aber zurück zur Regenwassernutzung. Wer also sein Regenwasser im Haus nutzt, beispielsweise für die Gartenbewässerung, die Toilettenspülung oder in der Waschmaschine, kann Geld sparen. Es müssen dann nur noch 10 statt bisher 90% der Gebühren zur Entsorgung des Regenwassers über das öffentliche Kanalnetz bezahlt werden. Eine Umsetzung von Regenwassernutzungsmöglichkeiten bedeutet neben der Schaffung von Speicherkapazitäten aber auch die Installation eines zweiten Leitungssystems im Haus und das ist nicht zum Nulltarif zu haben. Das Land Berlin, das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle und die Kreditanstalt für Wiederaufbau stellen auch hier Fördermittel zur Verfügung und erleichtern damit vielleicht die Entscheidung zur Realisierung solcher auch privater Maßnahmen.
Sehr gute Beispiele, von denen es noch unzählige andere gibt, aber natürlich läuft nicht immer alles glatt. In einer Wohnstraße am Saviniplatz, so berichtete der Tagesspiegel, mussten Wasserleitungen erneuert werden, weshalb die Straße großflächig aufgerissen wurde. Könnte, ja müsste man sie bei dieser Gelegenheit nicht gleich so modernisieren, dass ein Teil des Regens versickern kann, statt sich in der Kanalisation mit Hausabwässern zu vermischen und als verdrecktes Spreewasser Richtung Nordsee abzufließen? Ich hatte ja schon über den Huckepack-Ansatz gesprochen. Ein Anwohner stellte diese Frage den Wasserbetrieben. Die schrieben ihm, dass die Wasserbetriebe den Status quo wiederherstellen müssten. Ganz gleich, ob der Klimawandel mit immer neuen Hitzerekorden oder heftigerem Regen sinnvolle Alternativen verlange. Und die Wasserbetriebe versiegelten die Straße vorschriftsgemäß. Dieselben Wasserbetriebe, unter deren Dach sich die Regenwasseragentur seit 5 Jahren müht, Berlin zur Schwammstadt zu machen, in der möglichst viel Regenwasser versickert, um das Mikroklima zu verbessern und der Natur zu helfen, statt die Kanalisation zu überlasten. Wer neu baut, das haben wir auch schon gehört, muss dies seit 2018 schwammstadtgerecht tun. Neuanschlüsse von Regenrohren an die innerstädtische Mischkanalisation würden nicht mehr genehmigt werden. Regenwasser von Neubauten muss lokal versickert und genutzt werden. Das funktioniert inzwischen einwandfrei, würde ich sagen, aber löst nicht ein zusätzliches Problem, nämlich die eigentlich notwendige Abkopplung des Gebäudebestandes und der vorhandenen Nebenstraßen von den Hauptstraßen. Denn das ist wichtig zu wissen, Hauptstraßen sind zu kontaminiert, um das Wasser zu versickern. Die Umweltverwaltung verweist dazu auf in der heutigen Koalition vereinbarte Entwicklung eines Entsiegelungsprogramms, das es allerdings noch nicht gibt. Für das Gros des Straßenlandes sind ohnehin die Bezirke zuständig, bei denen Fortschritte auch in diesem Fall vom Engagement einzelner Stadträtinnen und Amtsleiter abhängen. So wurden im am stärksten verdichteten Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg im vergangenen Jahr immerhin gut 6.000 Quadratmeter entsiegelt, etwa am Lausitzer Platz, im Gräfekiez und am Görlitzer Ufer. Kleinteilig, aufwendig und mit einer Gesamtfläche, die kaum einem Dutzend Einfamilienhausgrundstücken am Stadtrand entspricht. Sehr kleinteilig. Also, in Mitte will das Bezirksamt mit dem Projekt Grüne Gullis 150.000 Quadratmeter um die Regenabläufe von Nebenstraßen entsiegeln. Das geht auf Kosten von Parkplätzen und ist angesichts der Klimaentwicklung auch meiner Meinung nach eine richtige Prioritätensetzung bei der Abwägung zwischen Auto und menschengerechter Stadt. Das Problem, besonders in Berlin, wird leidenschaftlich um Parkplätze gestritten. Dennoch gibt es Anlass für ein positives Fazit, Doris, oder?
Ja. Du hast natürlich jetzt berechtigte Einwände formuliert, Ralf, aber insgesamt würde ich doch sagen, nachdem wir uns jetzt mit dem Thema Schwarmstadt beschäftigt haben, dass wir sehr positive Seiten des gezielten Regenwassermanagements kennengelernt haben und eigentlich zufrieden sind mit der Tatsache, dass Berlin sich überhaupt bemüht und das eigentlich auch relativ intensiv, das Prinzip Schwarmstadt umzusetzen. Ich möchte jedoch an dieser Stelle auch einmal darauf hinweisen, dass eine veränderte Einstellung zum Regenwasser nicht nur die Aufgabe der städtischen Planung sein kann. Jeder Einzelne von uns sollte sich bewusst machen, dass Wasser ein wichtiges Thema der Gegenwart und nahen Zukunft ist. Dies betrifft in meinem Umfeld vor allem das Sprengen von Rasenflächen im Sommer. In Brandenburg ist bereits gesetzlich geregelt, dass Gärten nur abends gesprengt werden dürfen. Es sollte aber auch in Berlin auf freiwilliger Basis erreichbar sein, mit Wasser verantwortungsvoll umzugehen. Ralf, Kommst du zum Schluss?
Genau, du hast gerade von Eigenverantwortung gesprochen und möglicherweise, wenn denn dies so umgesetzt würde, die Eigenverantwortung nämlich, dann könnte sich die Lage kurzfristig deutlich verbessern für Berlin, denn es ist ein Volksentscheid Baum geplant, der, wenn er erfolgreich wäre, Berlin bis Ende 2027 rund 10.000 neue Straßenbäume bescheren würde, bis 2040 mindestens 300.000. Der erste Schub soll nur den Schwund der vergangenen 14 Jahre ausgleichen, der zweite ergibt sich aus dem Netz der Berliner Straßen, an denen künftig alle 15 Meter ein Baum stehen soll, der Passanten Schatten spendet und das Mikroklima verbessert. Dieses Vorhaben ist Kern des Bäume-Plus-Gesetzes, über das dann, wenn das Volksbegehren erfolgreich wäre, das Berliner Abgeordnetenhaus in 2026 abstimmen müsste. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.